Ich möchte heute oben ein bisschen euch Input geben zum Thema immer wieder muss ich mich entscheiden. Und immer wieder haben wir es auch mit Widersprüchen und Zielkonflikt zu tun. Und als ich mir überlegt habe, was ich zu diesem Thema sagen will, habe ich das schon vor ein paar Wochen ein bisschen angefangen zu machen und habe eigentlich auch schon vor einer Woche so irgendwie eine grobe Struktur im Kopf gehabt, was ich denn sagen möchte. Und bin aber dann letzte Woche in einem Retreat gesehen, in Beatenberg, also in einer Meditationswoche. Und habe dann am Ende der Woche gefunden, eigentlich das, was ich eigentlich machen wollte, das möchte ich gar nicht mehr so machen. Und habe mir überlegt, ich möchte es mal ein bisschen anders machen. Und ich bin inspiriert auch von dieser Woche. Das war eine Woche mit meinem wichtigsten Lehrer, Tilman Borghardt, Rama Lündrup, wo Mahamudra-Lehrer ist. Und ich fand, ich möchte ein bisschen einen Teil von dem, was wir in dieser Woche gelernt haben miteinander oder behandelt haben oder in uns bewegt haben, auch ein bisschen in den Oben hineinnehmen. Und was wir in dieser Woche eigentlich gemacht haben, in den letzten Wochen, ist, wir haben uns mit einem Buch auseinandergesetzt, das heisst Herzensunterweisung eines Mahamudra-Meisters von Gendun Rinpoche. Und der Gendun Rinpoche ist durch Lehrer wieder von meinem Lehrer. Der ist 1997 gestorben, ist ein tibetischer, verwirklichter Mahamudra-Meister gesehen. Und der Tilman Borghardt ist bei ihm eben 11 Jahre im Retreat gesehen und hat eben nochmal fast 10 Jahre als Lehrer gewirkt unter ihm. Also er hat lange mit ihm Kontakt gehabt. Und er hat auch das Buch übersetzt aus dem Tibetischen. Das sind Belehrungen von dem Gendun Rinpoche, den er dann übersetzt hat. Und wir haben eigentlich in dieser ganzen Woche knapp 1,5 Kapitel von diesem Buch behandelt. Und also nur einen ganz kleinen Teil. Das Projekt ist so, dass über die nächsten 5 Jahre das Buch weiter behandeln, irgendwie immer eine Woche pro Jahr. Und in diesen beiden Kapiteln geht es eigentlich gar nicht so sehr, heisst nicht, wie entscheide mich ich nicht, sondern die beiden Kapitel, die wir hier miteinander behandelt haben, ist einerseits gesehen grundlegende Gedanken, so ein Einführungskapitel. Und dort haben wir auch nicht das ganze Kapitel behandelt. Und das zweite ist der Weg der Meditation, und dort ist es auch um Anfang gegangen. Also gar nicht irgendwie entscheiden. Und ich muss uns bewusst sein, und das möchte ich vielleicht bewusst vorschicken, ich möchte heute einfach anhand ein paar Zitate aus den beiden Kapiteln oder eben aus dem Buch, wo übrigens zwei hinten auch zweimal zusätzlich gekauft oder drei. Liegen dort, da kann man auch ein bisschen reinschnuppern. Vielleicht haben wir die Lust, das mal auch zu lesen. Es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Sehr leicht zu lesen. Es ist nicht schwierig. Es ist so leicht und so abgrundtief. Das ist ganz verrückt. Und das muss man sich aber bewusst sein, vielleicht auch im Gegensatz jetzt zu einem MBSR-Kurs. Das ist nicht wirklich ein Hardcore-Buddhist. Das ist ein wirklich buddhistischer, tibetischer Lehrer. Der hat nicht auch einen Spruch oder vielleicht auch Begrifflichkeit oder auch eine Lebenssicht, die vielleicht wir nicht unbedingt mit deren in gerade finden, das ist mir jetzt gerade eingängig. Und insofern ist natürlich auch ein bisschen ein Versuch, wenn ich jetzt einfach mit so einem Text komme und versuche das ein Stück weit mit dem Thema, wo wir da heute oben haben, in Verbindung zu bringen. Obwohl das vielleicht zuerst, wenn man die Überschrift liest, man gar nicht das Gefühl hat, dass es da große Verbindung gibt. Und insofern möchte ich euch auf die Einlage lassen, euch mal ein bisschen überraschen von diesem Text. Versuche dem ein bisschen offen zu begegnen, mal schauen, wie der bei euch ankommt. Und ich bin selber gespannt. Das ist für mich wirklich ein bisschen ein Versuch. Okay. Das vielleicht als Vorbemerkung. Und ich habe euch auf den paar Blättern, die ich euch verteilt habe, haben wir zuerst praktisch die Struktur, die wir ja eigentlich im letzten Jahr schon ziemlich gefolgt sind und auch in diesem Jahr ein bisschen zum Einordnen, wo sind wir jetzt mit dem heutigen Thema in deren Übersicht von Becoming, Sein im Werden. Und wir haben ja die drei grossen Abschnitt, Meditation, damit ihr einen blauen Überschritt, Weisheit und Handeln. Und wir haben eigentlich uns in der letzten Zeit, im letzten Jahr und auch im Anfangsvortrag von diesem Jahr prima in dem blauen und gelben Bereich bewegt. Und haben die Fragen in verschiedenen Vorträgen vertieft. Die drei so Teile, die entsprechen ja auch eine Zusammenfassung von dem achtfachen Pfad, wo Buddha gelehrt hat, zur Befreiung von allen Arten von Leid. Er hat ein dreifaches Training gelehrt, bestehend eben aus Meditation, bestehend aus Wissensinhalt, Weisheit und bestehend aus wie handeln. Und die drei Teile haben wir unter Teil und wenn man die eben alle zusammenzählt, gibt es dann 8. Also gehen wir nicht irgendwie speziell auf den achtfachen Pfad, einfach nochmal für die, die vielleicht noch nicht präsent haben oder vielleicht noch nicht da sind, was mit dem gemeint ist. Und ich habe immer darunter auch geschrieben, so praktisch Kernfragen, wo eine Frage sind, wo man ganz sich viele Unterfragen kann stellen kann, die ein bisschen das Kapitel zusammenfasst, nämlich in der Meditation geht es eigentlich darum, präsent und gewahr zu sein. Und wenn wir das eben sind, dann haben wir Zugang zu verschiedenen, wird einem verschiedene Sachen werden einem klar. Und es gibt so zwei grosse Bereiche, wo man kann sich ein Stück weit klar werden oder einem können bewusst werden, nämlich dass alles besteht und vergeht unter Bedingungen. Alles hat irgendwie eine Ursache und ist selber wieder Ursache für etwas. Es ist eine endlose Kette. Und dass, wenn man aber auch schaut, weil eben alles so kommt und vergeht, nichts in sich einfach für sich alleine Bestand hat. Es ist in sich leer von Substanz. Und das ist das zweite Teil, dass alles im Tiefsten leer ist. Das ist damit gemeint, nicht leer im Sinn von einem Loch, sondern leer im Sinn von, weil es eben immer eine Ursache hat, existiert nichts für sich alleine. Kein Gedanke, kein Gebäude, keine Pflanze, nichts. Es hat alles Vor- und Nachbedingungen. Es ist eine Permanenz werden. Und insofern ist es leer von einer stabilen Substanz. Das ist gemeint mit leer. Also nicht irgendwie, da ist nichts. Sondern es ist eigentlich ein Fluss. Und heute oben tun wir uns mit dem dritten Teil ein Stück auseinandersetzen, mit dem Handeln. Und dort ist eigentlich ein bisschen die Frage, was ist heilsam? Und da gibt es zwei eine so grosse Richtige. Wir können sagen, wenn alles bedingt ist und alles eine Ursache und hat und selber wieder eine Ursache für etwas ist, geht es eigentlich darum, heilsam auf so Bedingungen Einfluss zu nehmen. Und es ist nicht die Frage, was ist denn das heilsam? Also wir können selber Bedingungen setzen. Wir können ein Gespräch führen, wir können uns entscheiden, ich mache das und das. Immer in gewissen Grenzen natürlich. Und das Zweite ist aber auch, wir können ganz, ganz bewusst entscheiden, Sachen zu lassen. Mit dem einfach sein, was gerade ist. Das wäre der zweite Ast. Und der zweite Ast, dass alles im Tiefsten leer ist, also die untere Ziele und wir nur zuzulassen brauchen, das ist eigentlich die grosse Richtung von Mahamudra und Dzogchen und wo eben der Gelden Rinpoche ist. Ein Lehrer, wo der Karma-Part, das ist praktisch ein Bodos und Dalai Lama, einfach von einer anderen Richtung, von der Kagyu-Richtung, hat der Gendun Rinpoche in den Westen geschickt damals, obwohl er kein Wort irgendwie von einer westlichen Sprache hätte können, hat er in den Westen geschickt, um eigentlich Mahamudra zu unterrichten. Was er dann auch gemacht hat, bis er im Westen in Frankreich gestorben ist. Und insofern, wenn wir jetzt den Text ein bisschen von ihm lesen, wir sind da bewusst, der ist auf dem unteren, eigentlich sie mit ihrer Leerheit, mit ihrer Offenheit und Lo. Ganz, das ist jetzt ganz, ganz verkürzt. Aber so, das ist so dort, was er gelehrt hat. Und insofern tun wir jetzt, wenn wir über das Handeln zwar reden, und aber gleichzeitig schauen, was sagt so ein Gelehrter und Meister zu dem, schauen, was können wir jetzt vielleicht einen Aspekt mitnehmen. Insofern ist also der Vortrag heute oben oder der Input nicht irgendwie jetzt, dass man jetzt systematisch muss ich mich wenn was wie entscheiden, sondern es ist mehr ein bisschen darüber nachdenken, was sind überhaupt ganz grundsätzliche Voraussetzungen, um gut können zu entscheiden. Und hat eigentlich überhaupt nicht den Anspruch, jetzt das abschließende, das ganze Kapitel zu behandeln, soll ich auf der Basis so Ideen geben, da ein bisschen ungewohnte Ideen, wie man selber gar nicht unbedingt auf die Idee kommt, wenn man so mal spontan darüber nachdenkt. Wir haben also ein bisschen, und da sehen wir unter dieser großen Darstellung, wir haben so ein bisschen ein Spannungsverhältnis, und da habe ich das ein bisschen mit einem Pfeil gemacht, zwischen dem Tun und Lassen. Und das ist ja auch angelegt in der ganzen Bezeichnung, das Spannungsverhältnis Becoming, Be, Sie und Lo, eigentlich einfach so wie es ist, Be mit dem, wo ist, und Coming, handelnd eingriffen. Und Becoming ist dann das Englische, wo eigentlich sagt, wenn man das übersetzt, Sein und Werden. Immer wieder Sie mit dem, wo ist, aber wieder gestaltend Einfluss nehmen. Und das ist für mich ein bisschen Spannungsverhältnis, wo wir eigentlich in unserem Leben ein Stück weit stehen. Und es geht eigentlich darum, mit dem wir ein Stück weit können, tänzerisch, spielerisch, freudig umzugehen und darum auch die tanzende Person über dem O von dem Beginn. Das ist nur noch ganz kurz so Zusammenfassung von dieser Art, wie ich versuche, die Vorträge auch ein bisschen zu gestalten. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf den rechten Teil, das Handeln eingehen, was ist heilsam, und ein bisschen das Tun und das Lassen ein Stück weit versuchen zu vertiefen. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wenn man so denkt oder nachdenkt, wir sind immer wieder am Entscheiden. Eigentlich, wenn wir das uns bewusst werden, wir sind eigentlich den ganzen Tag am nichts anderes machen, als uns für irgendetwas entscheiden. Das sind grosse Entscheidungen. Ich sage jetzt irgendwie, wer heiratet, wir leben zusammen, wir leben zusammen, wo 10 Jahre, was ergreife ich für einen Beruf. Aber ja, ganz viel minimalste Bagatelle entscheiden. Eben, von was ziehe ich an, welche Zahnpasta kaufe ich, was koche ich heute. Gehe ich heute oben an, was mache ich morgen und so weiter. Also wenn wir uns das überlegen, sind wir eigentlich ja konstant irgendwie an meine Entscheidfälle dauernd. Und in einer Summe, wenn man sich das nicht überlegt, ist die Summe von all diesen Entscheiden am Schluss das, was unser Leben ausmacht. Insofern sind viele Entscheide banal, aber in der Gesamtsumme ist es eigentlich dann das, was unser Leben gestaltet. Und darum ist es mir schon noch interessant, über das einfach ein bisschen nachzudenken. Viele Entscheide fällen mir auch völlig unbewusst, irgendwie fast automatisiert. Vielleicht auch in einer Art, wo eigentlich in die gute Richtung geht, was uns für den richtig wichtig ist, vielleicht aber auch nicht. So wirklich, was so eine ganz grosse Ausrichtung können sie in unserem Leben, so ein innerer Kompass, haben wir mal mit im letzten Jahr, für die, die das interessiert, haben wir mal das an einem oben gehabt und haben auch eine längere Kontemplation dazu gemacht. Das könnt ihr unter den alten Vorträgen mal nachschauen. Also wenn euch selbst nicht ganz klar ist, was meint eigentlich jetzt Stefan mit dieser grossen inneren Ausrichtung und was soll das eigentlich? Ich gehe jetzt heute nicht so tief drauf ein, aber das könnt ihr im letzten Jahr, glaube ich, eben mit Jahr einmal auch nochmal nachlesen oder für euch. Oder auch die Meditation dort mitmachen. Dürft dort nicht verschrecken, ganz am Anfang ist, kommt Musik in dieser Meditation. Das wird ein bisschen überraschend. Okay. Jetzt also möchte ich mich dem permanenten Wählen oder mich entscheiden zuwenden, und es gibt ja so ein Sprichwort dazu oder eine Redensart, die Qual der Wahl. Das heisst, nicht jede Wahl ist qualvoll, aber ganz grundsätzlich, offensichtlich ist im sich entscheiden müssen, hat es auch Aspekte, die quälend können sein. Das kennen wir sicher bei Entscheidungen, wo wir nicht richtig gewusst haben, wie wir uns entscheiden wollen, oder sehr unsicher gewesen oder später Zweifel gekommen sind. Und damit, wenn man nicht sagen, Qual der Wahl, ist damit ja auch mit verbunden, mit Qual eben Leiden. Also je nachdem, wie wir uns eben entscheiden, kann das zu mehr oder weniger Leiden führen in unserem Leben. Und ich möchte es eigentlich ein bisschen unter diesem Aspekt anschauen, nicht, dass ich jetzt darauf meine, jede Wahl ist eine Qual, überhaupt nicht, aber der Aspekt, wo können Entscheide für sich selber quälend sein, oder können sie dazu führen, dass sie eigentlich in unserem Leben zu mehr Leid führen oder sicher nicht zu einer Abnahme von Leid oder eben mehr Stress. Und insofern habe ich mir ein paar Punkte jetzt hier ringsum geschrieben, die jetzt auch in den nachfolgenden Textpassagen vom Gendun Rinpoche auftauchen, oder zumindest nach meinem, so wie ich den Text, wie sie zu mir sprechen, ich gefunden habe, dort geht es eigentlich um dich. Und ich möchte jetzt anfangen, indem ich euch so ein bisschen die Texte, die wir auf der nächsten Seite auch haben, wenn ihr das mitlesen, ich möchte es euch aber auch vorlesen, und dann dazu einfach immer das ein bisschen erzählen, was mir dazu jetzt einfällt oder was es mir sagt zu dem Thema sich entscheiden müssen. Und ich fange mal oben an, der Seite 2. Und ihr könnt jetzt ja mitlesen oder euch auf euch wirken lassen, könnt ihr ja später selber nachlesen. Unsere gegenwärtigen Lebensbedingungen sind das Ergebnis früherer Handlungen. Alle Freude, alle Erfolge und glücklichen Umstände, die wir erleben, entspringen heilsamen Handlungen von Körper, Rede und Geist, die wir in diesem oder in einem früheren Leben ausgeführt haben. Und alles Leid, alle Schwierigkeiten und unglücklichen Zustände sind in gleicher Weise die Auswirkungen vergangener, nicht heilsamer Handlungen von Körper, Rede und Geist. Und vielleicht ein paar Bemerkungen zu dem, was wir dort zuerst haben, und das mag uns vielleicht ein Stück weit befremden. Er redet hier auch in einem früheren Leben, also für Tibeter und so einen tibetischen Mahamudra-Meister ist es überhaupt kein Zweifel, das muss uns auch bewusst sein, das muss man selber nicht glauben, dass sich eine endlose Kette von Leben aneinander reiht, wo nicht ich, jetzt als Stefan, immer wieder wiedergeboren wird, aber wo sich so die Handlungs- und Geistesimpuls über mehrere Existenzen, sei das in Form von als Mensch oder in Form von einem anderen Wesen, durchziehen. Das ist auch ihnen ihre Überzeugung. Das müssen wir überhaupt nicht teilen. Also, glaube, dass uns das bewusst ist. Und wenn wir das jetzt auch überhaupt finden, das ist völlig schräg, dann können wir aber vielleicht für uns selber schon schauen, okay, selber, wenn ich jetzt etwas, das, was ich heute erlebe, hat irgendwie Vorbedingungen. Zum Beispiel, ich bin jetzt, also ich sage jetzt einfach als Beispiel, ich bin jetzt, wäre jetzt heute oben da, ist jetzt nicht der Fall, aber ich wäre jetzt relativ müde und kaputt da und eigentlich ein bisschen unmotiviert, aber ich habe mal trotzdem entschieden, da hinzukommen. Und dann überlege ich mir, okay, warum ist das jetzt so? Also müde bin ich, wäre ich, weil ich gestern oben oder die letzten Abend spät ins Bett bin oder aus irgendeinem Grund nicht können, genug schlafen konnte. Ich habe vielleicht, statt dass ich rechtzeitig ins Bett bin, habe ich irgendwie noch den Film geschaut oder das Buch gelesen oder das nicht aufgeräumt. Und auch eigentlich wollte ich ja schlafen und habe es auch doch nicht gemacht. Und das habe ich gemacht, weil ich schon lange fand, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und wegen dem habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Und dann merke ich eigentlich, dass ich heute so da sitze, in der heutigen Verfassung. Und dass ich überhaupt da sitze, hat einfach eine endlose, hat alles eigentlich Bedingungen weiterführen. Ich kann das eigentlich beliebig weiterverfolgen. Und was er eigentlich da damit sagt, ist die glücklichen Umstände, darum habe ich das auch rot angemalt oder unterlegt. Es geht ums Erleben. Also das, wie wir heute so oben das erleben, auch jetzt, was ich sage, und das da zusammen sein, und werden die alle, je nachdem, ziemlich sicher ganz unterschiedlich erleben. Und wie wir es erleben, hat damit zu tun, mit welcher inneren Haltung, was haben wir jetzt gerade heute gemacht, was haben wir gestern gemacht und so weiter, hat das zu tun. Es hat Bedingungen. Und ihr habt vielleicht auch schon erlebt, dass ihr selber einen Tag als ganz toll erlebt habt und euren Partner oder eure Kinder oder wer auch immer gefunden, es ist zwar sonnig, aber mir geht scheiße und es ist überhaupt ein ganz mühsamer Tag. Wir haben das Gleiche erlebt, völlig unterschiedlich. Und der Unterschied, wie wir das erleben, das hat Vorbedingungen. Und was er hier eigentlich sagt, das, wie wir es eben erleben, entspringt der Art und Weise, wie wir vorher gehandelt haben und mit was für einer Einstellung wir unterwegs sind. Und er sagt auch, alles glückliche Erleben, zugewandte Erleben hat damit zu tun, haben wir heilsame Handlungen ausgeführt, da gehen wir später noch ein bisschen darauf ein, was das ist, oder unheilsame Handlungen. Also, wir sind eigentlich Erbe von den Samen, die wir gesagt haben. Wir fühlen uns nicht einfach so, weil ein anderer irgendwie uns etwas gemacht hat, sondern egal, was uns eigentlich jemand macht, kommt es immer darauf an, oder was, in was für eine Situation wir begegnen, kommt es darauf an, mit welcher inneren Haltung begegne ich dem eigentlich? Das ist das, was er eigentlich hier sagt. Und wir sind insofern wirklich geerbt von dem, wie wir vorher gehandelt haben. Er glaubt jetzt noch an frühere Leben, eine ganze Kette, die sich dann noch auswirken. Und wenn wir das finden, nein, das ist nicht, dann können wir uns überlegen, okay, wie habe ich mich auch in der letzten Zeit verhalten? Wie bin ich mit mir selber umgegangen, auch mit anderen? Was ist meine Einstellung zur Welt, zu mir selber? Das ist eigentlich der Punkt. Und wenn man nicht das so sieht, dann tun wir den ersten Punkt auf dieser Qual der Wahl. Ja, quälend kann es natürlich sein, ein Stück weit. Wenn uns das mal so bewusst wird, dann merken wir eigentlich, können wir nicht sagen, ja, ich fühle mich jetzt so, weil da und da mir das und das gesagt hat, oder weil ich jetzt gerade viel zu tun habe, oder weil ich jetzt gerade nicht so zwerg bin, körperlich oder irgendwas. Sondern das, wie ich das erlebe, habe ich einen rechten Teil von der Selbstverantwortung. Ich kann es nicht einfach abschieben, die Verantwortung einen anderen soll entscheiden. Sondern ich habe wirklich eine hohe Verantwortung dafür, wie es mir gerade geht. Es gibt auch das Sprichwort, ich bin meines eigenen Glückes Schmied, oder? Das fasst das für dich ein bisschen zusammen. Und das kann ich ein Stück weit belastend sein und denke, jetzt habe ich aber viel etwas zu tun. Aber es ist nicht auch ein Stück weit, ich merke auch eine Eigenverantwortung. Ich habe da Möglichkeiten. Es ist nicht nur einfach, ich muss, sondern ich darf. Ich kann ein Stück weit Einfluss nehmen. Und die Frage ist natürlich, wie nehme ich heilsam Einfluss auf das, dass das Erleben möglichst so wird, dass ich eigentlich fast egal, was mir begegnet, ich kann in einer Offenheit bleiben, in einer annehmenden Art und Weise, um mich nicht von der Situation totzudrücken zu lassen. Gen Dun Rinpoche selber, der musste auch von den Chinesen flüchten, der musste auf der langen Exil leben, hat schwierige Verhältnisse erleben. Das ist auch in diesem Buch beschrieben. Er hat nicht einfach nur ein einfaches Leben gehabt, weil es alles so easy ist, sondern wirklich schwierige Zeiten erlebt und auch viele andere so Lehrer. Und eine, was die ein bisschen auszeichnet, ist, dass sie ihren Seelenfrieden auch in ganz schwierigen Lebenssituationen, die wir finden unmenschlich und unerträglich, ein Stück weit haben sich können bewahren. Und um das geht es ein Stück. Also es kommt auf ganz auf an, mit was für eine innere Einstellung begegne ich der Sache. Und das ist gemeint ein bisschen mit dem hier Verantwortung und Qual der Wahl. Und dann schauen wir ein bisschen weiter, was auch dann weiter dazu ausführt. Innerhalb dieses Zusammenspiels von Kräften, die uns in vielerlei Hinsicht beeinflussen, bleibt ein kleiner Entscheidungsspielraum. Den können wir nutzen, um eine bessere Wahl bei unseren gegenwärtigen Handlungen zu treffen und so eine freiere, glücklichere Zukunft vorzubereiten. Wir können uns allmählich aus unseren Konditionierungen befreien und Bedingungen für ein tieferes Verständnis der Wirklichkeit schaffen. Die Vielfalt karmischer Mischungen, das ist gemeint, so Bedingungen, verschiedene Bedingungszusammenhänge und Folgezusammenhänge. Wir können uns allmählich aus unseren Konditionierungen befreien und Bedingungen für ein tieferes Verständnis der Wirklichkeit schaffen. Die Vielfalt karmischer Mischungen von Glück und Leid ist ebenso groß wie die Zahl der Wesen. Was ein jeder von uns erlebt, ist sehr persönlich, denn jede individuelle Handlung hat ihre entsprechenden individuellen Konsequenzen. Deshalb machen verschiedene Personen, obwohl sie eine sehr ähnliche äußere Situation erleben mögen, doch stets sehr persönliche, einzigartige Erfahrungen. Jeder erfährt eine andere Welt. Als natürliche Folge unseres Tuns reifen unweigerlich die entsprechenden Früchte heran, und das Reifwerden dieser Früchte können wir nicht verhindern. Deshalb gelingt es uns auch trotz aller Anstrengungen nicht, mit den Handlungen von heute unsere gegenwärtigen Erfahrungen zu kontrollieren. Obwohl wir uns mit ganzer Kraft wünschen, Problemen zu entgehen, schaffen wir es nicht, unsere momentane Situation dementsprechend zu gestalten. Statt uns also darin zu erschöpfen, Umstände ändern zu wollen, die nicht mehr zu ändern sind, sollten wir uns um die Zukunft kümmern und gewahr werden, dass die Qualität unseres gegenwärtigen Tuns die Zukunft bestimmt. Ich habe den Abschnitt so um die Grenzen überschrieben. Wir alle sind momentan in der Lebenssituation, wo wir gerade sind, in unserem Beruf, mit dem, wo wir wohnen, in unseren Beziehungen, in dem, was uns gerade beschäftigt und so weiter. Also wir haben ein Leben schon gelebt. Wir sind vielleicht mehr oder weniger zufrieden mit dem. Und auch so, wie es uns gerade geht, in der Verfassung, wo wir sind. Und er schreibt, dass du relativ, oder sagt, dass du relativ hart, wir können die jetzige Situation gar nicht gross verändern. Das können wir nicht bis zu einem gewissen Grad. Wir können das kaufen oder nicht und dort hingehen oder nicht. Aber was er dort damit meint, ist, die Art und Weise, wie wir das erleben, ist eigentlich schwer zu beeinflussen. Also wir können vielleicht schon sagen, ich gehe jetzt in die Ferien, aber in welcher Gestimmtheit ich die Ferien erleben werde, ist kaum beeinflussbar. Mir ist das schon als, ich weiss das noch sehr gut, als so Gymnasiast, bewusst wurde, da habe ich immer mit dicken Koffer voller Bücher in die Ferien gefahren, während dann die anderen in mir am Strand gesessen bin, habe ich das Zeug nicht mehr gelesen. Mhm. Und mir ist es dort schon bewusst, das weiß ich noch ganz gut, eigentlich, jetzt bin ich zwar nicht mehr in Basel, sondern jetzt bin ich in Spanien, aber eigentlich die Fragen, die mich beschäftigen und die Themen, die sind immer noch da. Ich habe zwar den Ort gewechselt, aber da, wenn ich es erlebe, ist immer noch da. Ich bin in einer entspannteren Situation, weil ich meinen Job nicht habe und vielleicht der Stress mit dem verbunden ist. Also schon irgendwie anders, ich bin an einem anderen Ort, da hat es andere Gerüche, andere Geschmäcker. Aber ganz grundsätzlich, eigentlich, wie es mir selber da damit geht und wie ich mit mir unterwegs bin, ist eigentlich völlig unabhängig von dem. Und er meint eigentlich eher das. Und das, wie mir es eben geht, das hat wieder Vorbedingungen, was ich für, wenn ich in der Vergangenheit mit was für Fragen, innerer Haltung ich unterwegs gesehen bin. Und darum ist die jetzige Art, wenn ich die Welt erlebe, nur bedingt kontrollierbar. Aber ich kann versuchen, gezielt auf mein künftiges Erleben Einfluss nehmen. Das ist das, was er meint damit. Und um das geht es eigentlich im Entscheiden. Das heisst, ich habe Grenzen, die mir gegeben sind von der Vergangenheit in meinem Leben, so wie ich jetzt gerade bin. Das ist jetzt ziemlich vorbestimmt, aber ich habe innerhalb von diesen Grenzen, von meinen Lebensumständen, von meinem Wissen, von meiner Möglichkeit, von meiner zeitlichen Kapazität und, von meinen Beziehungen, innerhalb von diesen Grenzen habe ich gewisse Entscheidungsspielraum, wie ich kann Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wenn ich mich weiter entscheide und mich weiter dieser Welt begegne. Das ist das, was er eigentlich meint. Darum habe ich auch wieder Grenzen versus Freiheit. Ich habe Grenzen. Ich kann nicht einfach völlig frei machen, was ich will, und mein Leben einfach zack ernt. Ich sage, jetzt bin ich glücklich, bevor ich durch bin, sage, jetzt bin ich einfach glücklich. Merke ich es gar nicht. Oder jetzt möchte ich irgendwie so sein, oder? Das schaffe ich nicht. Das sind Grenzen, aber ich habe auch eine Freiheitsgrad, weil ich kann über die Bedingungen auf ein zukünftiges Erleben einwirken. Das ist gemeint mit Grenzen versus Freiheit. Und vielleicht ist eben auch die Qual der Wahl, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, ich muss das und das machen. Ich bin wie in inneren Zwängen. Ich kann ja gar nicht anders. Vielleicht ist es zum Teil äußerlich so, aber wenn ich wirklich versuche, in eine innere Freiheit zu kommen zu diesem Entscheid, vielleicht auch nicht sofort fällt, sondern mir eher Zeit nimmt, merke ich vielleicht plötzlich, hey, das ist zwar nicht der grosse Freiheitsgrad, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich höre jetzt mit dem allem auf und ich gehe auf die Alp und obwohl ich jetzt Familie habe und ein Einkommen brauche, sondern das geht nicht, aber ich habe einen gewissen Freiheitsraum, den ich nutzen kann. Um das teilweise zu merken, brauche ich wie auch einen inneren Freiraum, den ich mir schaffe, und das war auch ein bisschen ein Thema gewesen, unter anderem vom MBSR-Kurs, haben wir auch dort, die auch den Kurs gemacht haben, miteinander angeschaut, wie kann ich mir eigentlich durch Meditation, durch Achtsamkeit, durch Sammlung, solche Freiräume und Spielräume erarbeiten. Für das ist der erste Teil Meditation davon einen wichtigen Teil, sich freiräumen, innerhalb von scheinbaren Sachzwängen und Verhaltenszwängen eigentlich zu finden. Bis weiter. Die Voraussetzung für eine freiere und glücklichere Zukunft ist, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sie in Zukunft zu vermeiden. Dessen eingedenk sollten wir uns vornehmen unter keinen Umständen und sei es um den Preis unseres eigenen Lebens negativ zu handeln. Wir brauchen dafür nichts Besonderes zu unternehmen, weder dem Leben zu entfliehen, also unserem Leben, wo wir gerade leben, noch den Körper unter Arrest zu setzen, uns zu kastellen oder irgendwie uns da selbst zu gewaltigen, sondern müssen einfach unseren Geist kontrollieren. Unsere Handlungsweise ändert sich, indem wir unsere Absicht ändern. Absichten sind der Motor aller Handlungen. Dort müssen wir ansetzen und achtsam sein. Wenn unsere egoistische und missgünstige Geisteshaltung von einer altruistischen und wohlwollenden abgelöst wird, erscheint Friede, Glück und Wohlsein von selbst. Samsara, also das einbunden sie in eine endlose Kette von Wiedergeburten, wieder die buddhistische Glaube. Samsara oder Leid aufzugeben bedeutet nicht, dass wir etwas Zusätzliches unternehmen müssten. Es geht darum, die Ursachen des Leides zu erkennen und loszulassen. Was er also sagt, eigentlich vor einer Handlung, ist immer manchmal mehr oder weniger bewusst eine Absicht oder verschiedene Absichten sind Motivationen. Und darum ist eigentlich, wenn ich die Folge von der Handlung möchte bedenken, mir ganz, ganz wichtig, dass wir uns unserer Motivation hinterher bewusst werden. Und die Handlung alleine, die mag von außen super aussehen. Ich sage jetzt einfach ein Beispiel, ich kann irgendjemandem helfen aus dem Tram oder einen Platz geben. Und das sieht eigentlich von außen super nett aus, aber ich mache es vielleicht nicht, um der Person zu helfen, sondern dass andere finden, das schon eine super Sieg. Das ist sieht von außen sieht es gleich aus. Ich kann es, vielleicht ist es aber auch ein Gemisch, ist vielleicht sogar noch beides. Das ist gar nicht so ganz klar. Aber was die Qualität von der Handlung, ist nicht so sehr die Handlung hat einen Einfluss, sondern die Art und Weise, aus welcher inneren Motivation und Antrieb habe ich eigentlich etwas gemacht. Das wäre eine äußere Handlung. Das ist am Anfang gekommen, in Rede, Handlung oder Geist. Also es ist, ich kann aus bestimmten Motivationen heraus etwas sagen oder auch nicht sagen. Ich kann aus bestimmten Motivationen heraus etwas denken. Also Handeln ist auch Denken oder Gedanken weiterspinnen, verfolgen oder sie eben auch aufhören, weiterzudenken. Auch Denken ist in der buddhistischen Sicht Handeln. Nicht nur außen etwas machen, was man sieht, sondern wo innen begebe ich mich gedanklich. Oder in was für Gefühl innen tue ich mich jetzt in das Gefühl hineinbegeben und das mich praktisch ein bisschen innen baden, egal was für ein Gefühl ist, oder auch nicht. Also es ist die Art und Weise, wie ich und warum ich wie handle. Im Äußeren wie auch im Inneren und eben auch rede. Also geht es wirklich darum, diese Absichten ganz genau anzuschauen. Und mich eigentlich immer fragen, ist das nur jetzt kurzfristig, dass es mir gut geht? Ist das vielleicht sogar, dass es mir gut geht in Konkurrenz zu anderen? Vieles Sachen ist nicht in Konkurrenz zu anderen. Da leidet keiner darunter, aber es gibt auch Sachen, die für die anderen darunter leiden. Da tue ich für mich nur für mein Wohl schauen. Oder bin ich eben auch in Verbindung mit meiner Umgebung, sei das mit meinen Menschen, mit der Natur, mit allem, was uns umgibt. Oder schaue ich nur für mich und optimiere mich oder maximiere mein eigenes Wohlgefühl, koste es, was es wolle, und eigentlich die anderen. Das wäre wirklich unheilsam. Und wenn ich immer darum schaue, ist das für mich längerfristig zu nicht nur, dass ich mir gerade jetzt ganz kurz fühlen würde, tut mir vielleicht jetzt gut, gerade im Moment, um wieder bei dem banalen Beispiel zu schauen, heute oben den Film zu schauen, weil es lenkt mich gerade irgendwie ab. Und ich finde das jetzt spannend, es ist auch inhaltlich interessant, es interessiert mich, aber eigentlich, wenn ich es jetzt weiterdenke, bin ich dann morgen eben miet. Und wenn ich morgen miet bin, erlebe ich die ganze Welt wie durch einen Schleier, ich bin nicht mehr so präsent, ich bin vielleicht auch aufbrausend, je nach Charakter oder grantig. Und wenn das mir eigentlich bewusst ist, würde ich eher dann darauf verzichten, jetzt einen Film zu schauen, der zwar kurzfristig interessant ist, aber er hat eine längerfristige Konsequenz. Und um was es hier eigentlich geht, ist wirklich sich, und das braucht nicht auch eine gewisse innere Freiraum, für auch eine gewisse Zeit, da muss man sich wirklich auch die Zeit versuchen zu nehmen, um zu bedenken, was, wo gebe ich eigentlich meine Kraft und was hat das für längerfristige Folgen für mich, wie auch meine Umgebung. Und das, was ich da in diesem Kästchen reingeschrieben habe, 1906, das ist ein Ausschnitt unserer Lehrrede vom Buddha aus der mittleren Sammlung. Und dort ist so ein Kehrsatz immer wieder kommt, was der Mensch häufig bedenkt und sinnt, dahin geneigt wird das Herz. Also da, wo ich mich häufig damit auseinandersetze, das macht so eine innere Haltung aus, eine innere Gesinnung. Eine innere Art, wie ich die Sachen erlebe. Wenn ich häufig finde, andere leiden, tun mir das Leid leben und dann Opfer, der stellt den Drecksack so an, weil er wieder ein bisschen ärgert und der auch und der parkiert das Auto immer an dem Ort, weil er mich ja eigentlich auf der Latte hat und so. Je mehr ich so in dieser Art denke, desto mehr macht das meine Weltsicht aus. Das kennen wir alle an uns selber. Wenn wir das immer wieder repetitiv so etwas einfach sehen, gibt es eine innere Konditionierung, ein inneres Muster. Und am Schluss bauen wir wie eine Brille und auf die Brille sehen wir einfach die Sache. Vielleicht aber hat der Nachbar den Sack gar nicht, um mir das Leidleben anzustellen, sondern weil er gedankenlos ist oder stört ihn überhaupt nicht oder irgendetwas. Also C, es gibt noch Alternativen und ist der Konditionierung von einer eigenen Weltsicht, wo wir uns immer wieder beweisen, wie die zu spüren und auch ein Stück weit auszusteigen. Und in dieser Lehrrede, das ist übrigens eine sehr interessante Lehrrede, da habe ich glaube auch schon einmal an einem Oben drüber geredet, die taucht mehrfach in verschiedenen Lehrreden auf, sehr ähnlich. Ich habe schon mal darüber geredet, unter der Thapusa Sutta, da geht es eigentlich darum, möchte ich ganz kurz sagen, das ist wirklich spannend, da tut der Buddha einen von seinen Lieblingsschülern, einen ganz Gelehrten im Ananda, tut er erzählen, weisst, bevor ich erleuchtet gesehen bin, ist mir irgendwann bewusst worden, dass es eigentlich zwei Gedanken gibt, Möglichkeiten gibt. Entweder ich entscheide mich heilsam zu tun und heilsam zu tun, ich bedenke die Folgen von meinem Tun längerfristig auf mich oder andere und ich schaue, dass es wirklich mir gut tut, im Tiefsten gut tut. Gut tut heisst, ich werde offener, ich werde mehr im Kontakt mit mir und anderen, ich bin mit mir selber im Frieden, ich bin durchlässig, ich bin für andere da, ich lebe nicht nur in mich eingekapselt. Also ich werde weich, offen und weitherzig, so ganz vereinfacht gesagt. Oder macht mich das eher eng, macht mich das findlich eingestellt zu den anderen, verstrickt mich das in Sorgen und in Angst, das wäre alles unheilsam. Und hat er gemerkt, hat er in dem Ananda erzählt, eigentlich kann man das so in zwei Gruppen einteilen. Es gibt eben solche innere Gedanken, Handlungen, Redensweisen und so weiter, die sind in der und der Menge eher unheilsam, die führen eigentlich, wenn ich das so durchdenke, dass das Leid immer weiter drüllt und ich in mir selber gefangen bin. Und es gibt eigentlich andere Handlungen, die führen eigentlich dazu, dass ich mich aus dem raus wie ein Stück weit befreie. Und als ich das gemerkt habe, hat er ihm erzählt, habe ich einfach versucht, systematisch das Unheilsame nicht jetzt mich zu verdammen. Das wäre auch wieder praktisch, da gebe ich dann wieder Energie rein, sondern einfach versuchen, das nimmt das Leben. Ich habe mir das versucht, immer wieder zu bedanken, was wäre jetzt eigentlich der längerfristig für mich und andere heilsame Weg. Und das sind die Unterscheidung der beiden Gedanken. Das ist jetzt die Devadatta Sutta, das M19, wenn man das beschreibt. Aber es taucht eben in anderen Sutta auf. Und er hat gesagt, indem ich das systematisch gemacht habe, habe ich gemerkt auch, dass es mir eigentlich leicht fällt, Sachen, die mir scheinbar auf den ersten Blick gut dienen, ich sage jetzt wieder mit dieser Fernsehsendung, aber dass ich merke, eigentlich würde mir jetzt etwas anderes gut tun und ich habe es dann gemacht. Und weil ich das so bedenkt habe, was mir wirklich gut tut, ist es mir auch leicht gefallen, das, was mir auf den ersten Blick ich eigentlich toll gefunden habe, aufzugeben. Loszulassen. Es war ein bisschen so, als hätte ich hier einen Schokokuchen und eine Creme geschnitten. Und weil ich den Schokokuchen lieber habe, habe ich kein Problem, Creme geschnitten zu essen. Ich muss mich nicht gegen Creme geschnitten entscheiden, sondern ich entscheide mich einfach für das, was ich lieber habe, was mir besser gut tut. Also es ist ganz ein hinkendes Beispiel, aber das für den Witz. Also wäre jetzt bei mir so. Okay. Je nachdem, was es für ein Schokokuchen ist. Das heisst eben, und damit sind wir eben, das aufzugeben, bedeutet nicht etwas Zusätzliches eigentlich unternehmen, sondern es geht darum, immer wieder, dass ich die Ursachen des Leides erkenne und deswegen dann, wie ich es erkenne, loslasse. Und das geht es eigentlich. Das ist gemeint mit, dass ich mir die Absichten und vielleicht die Handlung und Motivation mir wirklich bewusst werde. Ich lese weiter, es geht nicht darum, andere oder die Welt zu ändern, sondern darum, den eigenen Geist zu meistern. Denn alles Erleben findet nicht irgendwie außen statt. Wenn ihr jetzt das Erleben dort seid und das, was ich euch erzähle, hängt nicht so sehr davon ab, was ich da eigentlich erzähle. Sondern es hängt davon ab, wie ihr das erlebt. Und das wird eben ganz unterschiedlich, weil ihr mit anderen Sonder unterschiedlichen Voraussetzungen kommt. Also, unser ganzes Erleben, das wir haben, findet nur in unserem Geist statt. Und wir können gleiches völlig unterschiedlich erleben. Der eine findet das gut, der andere schlecht. Der findet er freundlich, der findet er hochnäsig. Also das können wir völlig unterschiedlich erleben. Das haben wir sicher auch schon gemerkt. Also es geht eben darum, geht es darum, nicht so sehr zu schauen und mich darauf Kraft darauf zu wenden, eigentlich Sachen im Äußeren zu ändern, dort schon auch, muss ich zum Teil auch, es sind jetzt alles passiv entgegenzunehmen, aber die Hauptursache, wie ich mit dem umgehe und was es mit mir macht, findet in meinem Geist statt. Dann mache ich weiter, das ist ein Sprung, das ist jetzt in einem anderen Kapitel. Allgemein gesprochen sind wir gefangen in den Reaktionsmustern von Mögen und Nichtmögen, wollen oder nicht wollen. Also wir können uns dann erleben, wo wir sehen, entweder wir finden das, was wir jetzt gerade erleben, angenehm, oder wir finden es eben unangenehm, oder wir finden es neutral. Eigentlich können wir es gar nicht richtig sagen. Wir leben in der Hoffnung, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen mögen und in der Furcht, dass Unangenehmes eintreten könnte. Die sich daraus ergebenden Gefühle des unbefriedigt und angespannt Seins und sämtlicher Probleme entspringen unserem eigenen zwanghaften Geist und entstehen nicht, wie wir gewöhnlich denken, durch andere Menschen und äußere Zwänge. Sie kommen von unserem unstillbaren Durst nach Selbstbestätigung und Erfüllung im Außen, von dem Wunsch, etwas zu erreichen, was nicht zu erreichbar ist. Dieses anstrengende Suchen nach einem Glück außerhalb von uns ist die eigentliche Ursache unseres Leides und des Kreislaufes sich immer wiederholender, leidvoller Existenzen. Mit Hilfe der Meditation befreien wir uns vom Hoffen auf Glück und von Anhaften und Anspannung. Sie eröffnet die natürliche Weite und grenzenlose Freude, die der Buddha-Natur innewohnt. Wenn das Haften an einem Ich aufhört, hören auch die Projektionen auf. Was er hier, was jetzt ein bisschen versucht, einfach zusammenzufassen, wenn wir so wählen, ist ja ein Teil von der Qual der Wahl und ist noch befolgt, wenn man häufig noch, mir geht das auch ab und zu so. Also erstens, ist das jetzt wirklich der bestmögliche Entscheid? Kriege ich wirklich das Optimum? Und wenn ich mich dann nur für etwas entschieden habe und plötzlich einen Zweifel auf, habe ich mich jetzt wirklich für das Richtige entschieden, hat es nicht noch etwas Besseres gegeben? Das ist dann das Nagende hinten drin, das wir vielleicht alle kennen, habt vielleicht euch irgendwie ein Handy neu mehr gekauft und dann plötzlich findet, oh, es hätte ja noch eins gegeben, wo mehr hat können, ein bisschen mehr Speicherplatz, hätte ich nicht doch das nur nehmen. Oder, oh, ich hätte sie noch jemand anders billiger gekriegt, das ist eigentlich schon noch blöd, jetzt habe ich das Handy gekauft, 10 Franken zu teuer. Und vorzu von Nerven habe ich mich bestmöglich entschieden, das dort zu kaufen und nicht jemand anders. So, das sind wieder zwei banale Beispiele. Oder vielleicht für euch nicht zutreffen, aber ihr kennt vielleicht andere. Also wenn ihr wirklich so schaut, okay, eigentlich, wenn ich mich so entscheide, dann entscheide, wo ich mich häufig damit, geht es eigentlich darum, möglichst das Beste zu kriegen, möglichst viel für wenig. Das ist ja auch so der Hauptmotor hinter der Werbung, oder? Mehr für weniger. So. Oder Geiz ist geil, so der ganze Spruch. Werbung ist, die ganze Botschaft hinter der Werbung ist eigentlich nur das, möglichst viel von möglichst wenig, das Bestmögliche zu kriegen. Und die suggeriert das auch, dass das so ist. Das ist der ganze Motor, der da läuft. Immer wieder kriege ich noch etwas Besseres, etwas noch Schnelleres, etwas Effizienteres, noch schönere Ferien, noch weitere Weg, noch mehr. Das ist eigentlich hinter dem Motor, wenn wir darum im Äußeren suchen, aber auch so ein inneres Streben nach mehr im Inneren sein, immer noch mehr wissen und noch mehr lesen und noch besser werden. Und so. Noch achtsamer sein.
Ja.
Also auch dort kann man total süchtig kann man Meditation betreiben, das klingt für dich jetzt ein bisschen schräg, und sich einfach bemerken, dass ich hier in so einem Vorwärtsgreifen bin, immer noch mehr, immer noch besser, immer noch mehr. Und das ist häufig auch die Qual der Wahl, weil wenn ich mich für etwas entschieden habe, gibt es eigentlich fast immer noch etwas Besseres im Moment. Es hört gar nie auf. Alleine schon, was uns die Konsumgesellschaft immer noch mehr zur Verfügung stellt, das ist eine permanente Innovation. Und wir sind voll in dieser ganzen Mühle in von permanent noch weiter gegriffen, mehr oder weniger stark, je nachdem wie wir uns veranlagt sind. Und was er damit eigentlich meint, wenn ich da am Schluss, wenn ich das ein Stück weit bemerke, das Griffen, und für das brauche ich vielleicht wieder so ein bisschen innehalten, ich brauche so eine Art Sammlung, einen Freiraum, und ich jetzt bewusst das einmal aufgebe. Weil wenn ich noch so etwas im Griff, im Aussen, habe ich es zwar, eine Zeit lang mache ich das vor, aber dann wird es ja alt oder es geht kaputt oder es wird unmodisch oder was auch immer. Und dann kommt wie schon das Nächste. Und das wird auch beschrieben, teilweise wie als würde ich Salzwasser trinken. Der erste Schluck ist zwar nass und es befriedigt für den Durst, aber weil es eben Salzwasser ist, macht es mir noch durstiger. Und wenn ich das so erkenne, und das ist für jeden etwas ganz anderes, vielleicht gar nicht irgendwie ein Konsumprodukt, vielleicht ist es eben billig oder irgendetwas anderes, wenn ich das für mich erkenne und das aufgib, dann kommt so wieder eine innere Beruhigung und ich komme so mit inneren Qualitäten in Berührung, das meint er mit dieser Buddha-Natur, dass eigentlich, wenn wir so einmal mit uns völlig so selbst vergessen und zufrieden sind, merken wir eigentlich, ich brauche gar nicht viel von außen. Ich komme plötzlich so einen Kontakt zu einer inneren Zufriedenheit, zu einem Wohlsein, zu einem mit mir und der Welt im Frieden sein. Und in dieser Situation, wenn ich das so bin ich plötzlich auch wie offen und durchlässig für andere. Dann stört mich vielleicht Sachen, die mich sonst stören, stören mich gar nicht. Wenn jetzt jemand kommt und will etwas von mir, dann bin ich bereit, das dann weiter zu geben. Das sind so Aspekte, gehen jetzt nicht tiefer darauf ein, von dieser Buddha-Natur, klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber das ist eigentlich das, was er damit meint, wenn so das Innere, das Äußere praktisch getrieben sind, permanent unterwegs sind, nehmen an, wenn sich das ein Stück weit beruhigt, kommt es wie zu einer inneren Frieden und es zeigen sich diverse Qualitäten wie Großzügigkeit, wie Freude, wie Spontanität, wie Durchlässigkeit, das sind alles Aspekte von dieser Buddha-Natur. Für gewöhnlich greift der Geist, mit dem wir uns als einem Ich identifizieren, ununterbrochen nach Objekten und haftet an all den verschiedenen Situationen. In der Meditation geben wir dieses Greifen und Festhalten auf und lösen den Geist aus seinen Fesseln, indem wir alle Fixierung und alles Abgelenktsein sich von selbst auflösen lassen. Das haben wir ein Stück weit gemacht in der Meditation am Anfang, wir haben einfach versucht, zu sein mit dem, was gerade ist, unsere Körperwahrnehmung, die Stille hier, das Losen, für den Geräusch von den Nachbarn, mit unseren Gedanken, die kommen. Und haben probiert, einfach mit dem sein, es nicht zu bewerten. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in dieser Zeit für die Hetze. euch zu einer gewissen Beruhigung geführt, vielleicht ist die Zeit aber euch auch zu wenig lang, sie hat es eher zu einem Aufputschen geführt und es hat vielleicht noch mehr Gedanken sind gekommen. Aber grundsätzlich, wenn wir die Meditation über längere Zeit machen und sie auch gut machen im Sinne von in einer heilsamen Art und Weise, führt das eigentlich dazu, dass so ein innerer Freiraum in uns entsteht. Meditation bedeutet, den Geist im gegenwärtigen Augenblick ruhen zu lassen, ohne etwas abzulehnen, ohne etwas künstlich zu erzeugen und ohne das So-Sein des jeweiligen Momentes zu manipulieren. Dazu ein Beispiel, was er dann macht. Er als Tibeter hat immer eine Tasse Tee neben sich gehabt und permanent anscheinend einen Tee getrunken. Und darum ist das halt auch sein Beispiel. Dazu ein Beispiel. Wenn wir Tee eingeschenkt haben, ist dieser zuerst noch in Bewegung. Doch wenn wir die Tasse in Ruhe lassen, wird sich der Tee allmählich beruhigen. Das Gleiche geschieht, wenn wir den Geist in Ruhe lassen. Er wird in einem Zustand von gelöster, entspannter Entspanntheit weilen, die sich immer mehr vertieft. Nicht zu glauben, dass der Geist in diesem entspannten, ruhigen Zustand weilt, ist, als würde man die Tasse fortwährend bewegen. Meditation besteht darin, sich der im Geist stattfindenden Bewegungen bewusst zu werden und die Gedanken sich erheben und wieder dorthin zurückkehren zu lassen, woher sie kamen. Ein natürlicher Vorgang, den wir einfach geschehen lassen. Unsere Aufgabe ist es, die Offenheit und Spontaneität des Geistes zuzulassen. Also nicht schon permanent zu bewerten, das ist ein schlechter Gedanke und zählt und ich sollte doch nicht und das wäre doch besser, sondern es zuzulassen. Öffnen und loslassen ist nicht schwierig, eigentlich ist es viel schwieriger, immer zu festzuhalten und sich abzumühen. Loslassen ist sogar die einfachste Sache der Welt, es ist dabei überhaupt nichts zu tun. Tönt einfach, manchmal ist aber, merkt man auch, ganz schwierig. Seid ihr denn auch noch her? Wir müssen uns vom Samsara, das heißt dem Leid erzeugenden Mustern des Anhaftens, lösen. Das Schwierige daran ist, und da kommt jetzt etwas, ist doch nicht so einfach, dass diese Muster sehr stark sind, weil sie so lange genährt und durch viele Handlungen verfestigt wurden. Das war das, was wir eben immer wieder sehen, wenn wir immer die gleiche Handlungsweise nähren, verfestigen die sich und sie werden fast in ein Korsett. Auch eine Sichtweise, wenn ich jemanden anschaue oder eine Begegnung gehe. Je nachdem macht mich das wie zu einem Gefängnis. Einfach, weil es so eingespurt ist. Es ist wie eine Wagenrinne oder wie eine Wegspur, wenn man immer wieder auf den gleichen Trampelpfad läuft, irgendwann ist dort der Weg. Und das ist so immer das Wiederholen. Darum ist es dann ganz schwierig, so einen Trampelpfad aneinander zu legen. Das ist doch nicht immer so ganz einfach. Doch, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns von der Faszination, den Gewohnheiten, die uns an die Welt der Anhaftung binden, zu lösen. Dafür müssen wir die wahre Entsagung entwickeln und dies nicht nur in Worten. Entsagen bedeutet, sich von der emotionalen Verwicklung in weltliche Angelegenheit zu lösen. Das klingt jetzt sehr asketisch und irgendwie ein bisschen selbstquälerisch, ist aber gar nicht so gemeint. Was er meint mit Entsagung ist eben, dass man ich vorher gesagt habe, mit der Unterscheidung von Gedanken. Auf den ersten Blick ist für mich jetzt wirklich, mit dem blöden Beispiel zu bleiben von dieser Fernsehsendung, ist für mich wirklich auf den ersten Blick wirklich schwierig zu sagen, ich mache jetzt den Fernseher nicht an und stattdessen, ich gehe jetzt ins Bett. Auf den ersten Blick ist das schwierig. Entsagung wäre jetzt, und da merken wir, je mehr mir bewusst ist, und dass mir wirklich zuerst bewusst ist, es wäre für mich jetzt wirklich besser, zu schlafen oder einfach im Garten zu sitzen oder irgendwie vielleicht zu meditieren oder irgendetwas anderes machen oder einfach in Ruhe und entspannt zu baden oder zu duschen. Einfach noch ein paar andere Alternativen. Das würde mir jetzt eigentlich wirklich besser fühlen. Wenn mir das wirklich klar ist, ist es überhaupt nicht schwierig, den Fernsehknopf nicht zu drücken. Denn wir dann sagen, eine völlig spontane Handlung. Es ist gar nicht schwierig. Es ist auch nicht selbstquälerisch. Es ist nicht irgendwie, ich kann stehen und mich gegen mich irgendwie besseres Wissen jetzt durchpeitschen, nur weil ich irgendwie intellektuell finde, es wäre besser. Sondern es kommt unserer inneren Überzeugung, weil ich es mir wirklich überlegt habe und mir klar geworden ist. Und dann wird das völlig easy. Dann wird es leicht. Vorher ist es selbstquälerisch und schwer. Und das braucht natürlich aber wirklich ein Bedenken und ein in unseren Geist bewegen, was tut mir eigentlich wirklich gut. Und das meint er mit dem, auch in der Meditation, das ihn jetzt meint. Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen können auf der letzten Seite, dann, ja, wir haben eine Qual der Wahl. Es ist dann quälend, wenn wir eben so unterwegs sind, eigentlich versuchen immer unser Optimum, vor allem im Aussen, oder unser Maximum im Aussen zu finden, weil das werden wir gar nicht. Es ist ein bisschen von einer anderen Stelle vor, in diesem Buch oder in der Lehrrede. Es ist, als würde man nach einem Regenbogen den versuchen zu fangen. Der verschiebt sich immer weiter oder fährt einmal gar nicht. Dann ist es quälend. Es ist auch quälend, wenn wir uns gegen Grenzen auflehnen, die wir einfach haben. Das bringt gar nichts. Also wir haben jetzt die Situation, in der wir sind. Und es geht eigentlich darum, in dieser Situation, wo wir sind, wirklich zu schauen, was ist zutiefst heilsam. Und das von da, indem wir unsere Absichten und Motivationen, wie beschrieben und auch erzählt, versuchen wirklich gut anzuschauen. Und uns zu überlegen, was sind wirklich Kriterien dafür. Und die habe ich vorher übersprungen. Die sind auf der Seite 2 in diesem Kästchen. Das rechte Bemühen, das ist übrigens rechtes Bemühen, ist ein Teil vom achtfachen Pfad. Und das sind ganz einfache Kriterien, wie du so ein bisschen auf eine Meta-Ebene kommen. Es geht darum, rechtes Bemühen oder heilsames Handeln ist, alles vermeiden von nicht entstandenen unheilsamen Zuständen. Es geht die Überwindung von bereits entstandenen unheilsamen Zuständen. Das ist praktisch, ich versuche, Unheilsames zu verhindern oder nicht weiter zu fördern, oder das Erwecken von noch nicht entstandenen heilsamen Zuständen, oder das Festigen und Erhalten von heilsamen Zuständen. Da kann man sich überlegen, wie wirkt das jetzt, wenn ich gleich innerlich entscheiden muss, wenn ich mir Zeit nehme, und das mache vielleicht in so einer Meditation oder Kontemplation, wenn ich die Kriterien anlege. Und vielleicht noch zum Abschluss so von ihm die letzten Sätze. Wenn wir uns eingestehen, wie sinnlos und letzten Endes schädlich alle Handlungen sind, die wir aus Anhaftung, das war aus etwas Haarwellen, im Loswellen oder Kriegen ausfüllen, werden wir in der Lage sein, uns von ihnen zu lösen. Indem wir das Anhaften lösen und zugleich Mitgefühl und Vertrauen entwickeln, kommt der Geist in natürlicher Entsagung von selbst zur Ruhe. Also es geht darum, aus dem verkettet Ziel, dann permanent griffen und noch mehr Wellen, uns zu lösen. Und natürlich auch zu merken, es geht nicht nur mir so, sondern allen anderen eigentlich auch um mich herum. Wenn ich das dann wirklich merke, dann kommt Mitgefühl auf. Das ist ein Thema für einen von den nächsten Üben, Mitgefühl auf. Und Vertrauen entwickeln, nämlich Vertrauen ist, hey, das ist eigentlich klar, in die Lehre, wo jetzt so mehr nichts nicht davon hören, eigentlich das klare Unterscheiden einfach, und das kann jeder für sich selber machen, es kann uns niemand abnehmen, darum haben wir auch Verantwortung, ist jetzt das für mich wirklich gut im Dienste oder nicht? Und wenn ich das klar erkenne, gibt es nur einen Weg, das, was ich für mich als heilsam erkenne, zu tun. Alles andere führt wieder zu weit. Und das wäre das Vertrauen in den Weg entwickeln. Und wenn wir das eben machen und sich dieser Anhaftung und Ablehnung lösen, im Mitgefühl, dass es eigentlich ganz viel anderen gleich geht und damit auch für ein gewisses Verständnis entwickeln und im Vertrauen darauf, dass es ja aber eigentlich einen Weg aus dem Haus gibt, kommt der Geist in natürlicher Entsagung, indem man von selber all das aufgibt, was ihm nicht gut tut, kommt zur Ruhe und in inneren Frieden. Und was ich hier versuche, bildlich darzustellen, mit diesen drei Farben von Blau, Rot und Gelb, der achtfache Pfad zusammengefasst. In einer guten Mischung führt das eben dazu, dass in uns wirklich eine innere Weite entsteht. Ein innerer grosszügiger Raum. Und eigentlich ist das immer wieder auch ein Bild, wenn alles von unserem Geist, ich habe das auch in der Meditation vorher so erwähnt, eigentlich so ein Kriterium, das gar nicht so intellektuell ist, einfach schauen, macht das, was ich jetzt gedenkt zu tun, wenn ich das so in mir nicht so sehr darüber nachdenke, sondern in mich so wie kontemplativ reinnehme, mache ich das jetzt innerlich weit und offen oder durchlässig oder macht es mich eher eng, verschlossen, abgrenzend. Und eigentlich, je weiter man das macht, und das wird auch dann gut zu merken, wenn verschiedene Absichten miteinander ein bisschen ringen, es gar nicht so ganz klar ist, kann ich die einzelnen bedenken und schauen, okay, welchen Aspekt jetzt von dem Entscheid mache ich weit, welchen mache ich geschlossen, welchen mache ich offen. Und je weiter das wird, der innere Raum, desto heilsamer ist der Entscheid und desto richtiger für uns und desto leidauflösender. Und das wäre das, wenn man so überlegen, okay, und immer wieder muss ich mich entscheiden, ja, es ist ja so, immer wieder darf ich mich entscheiden, eigentlich, ich gestalte mein Leben, mein Erleben, ist schon ja lustig, dass das vor dem Metzger ging, eigentlich Leben und Erleben, also ich gestalte mein Erleben, indem ich mich immer wieder neu entscheide. Und es geht eigentlich darum, auch die Widersprüche, die es da gibt und Zielkonflikte versuche in mir zu lösen, indem ich versuche, was ist wirklich das größte mögliche Heilsame, das ich bewirken kann. Vielleicht muss ich teilweise auch Unheilsames in Kauf nehmen. Es ist nicht jeden Entscheid für sich einfach leicht, sondern aber ich muss in der Summe schauen, was ist in der Summe das Heilsamste, was ich erreichen kann mit meinem Entscheiden, für mich und für andere. Und so kann ich auch, wenn ich das so in mir bedenke und mir auch Zeit nehme dafür, vielleicht auch so meditiere oder kontempliere, kann ich nach bestem Wissen und Gewissen immer zum jetzigen Zeitpunkt, das mag sich in der Zukunft vielleicht als nicht richtig herausstellen, aber zum jetzigen Zeitpunkt zu einem in sich ruhigen und gelassenen Entscheid finden. Wenn ich auch später kann sagen, ich habe mir das gut in mir bewegt, den Entscheid, und ich bin zu einem klaren Entscheid für mich gekommen. Das war das, was ich sagen wollte, ausgehend jetzt von diesen Schnipseln aus diesem Buch, aus dieser Lehrung, wie man das anwenden und vorstellen, sich entscheiden dürfen müssen. Und damit wäre jetzt noch ein bisschen Raum für Fragen oder kritische Rückbemerkungen oder Wünsche nach Vertiefung. Nicht mal allzu lang, aber doch noch ein bisschen.
Ich habe kürzlich gelesen, dass wenn Babys lernen greifen, so mit 3 Monaten, dass sie das weniger lang müssen üben, als nachher wieder zu loslassen. Mhm. Dass es schwieriger sei, nachher die Hand wieder aufzugeben. Okay. Hm.
Und das Lustige ist, nur wenn ich eben loslasse, kann ich etwas Nächstes ergreifen. Ja.
Aber es tut mir das mit dem Loslassen, das Loslassen ist etwas, was uns ja allgemein schwerfällt, das Loslassen. Und jetzt scheint es immer alles heben und eben behalten. Und ich denke, was ist das?
Was dort dabei kann helfen, das ist wirklich so, das ist jetzt hier in dieser nicht aufgedacht, da ist etwas ganz Wichtiges eigentlich zu kontemplieren und sich bewusst zu werden, dass eben alles ein Fluss ist. Also alles ist bedingt, ist zwar ein Moment da, aber alles von Gott. Alles, was da ist, wird es in 1000 Jahren in dieser Form da nicht geben. Alles da, inklusive uns selber. Und jetzt vielleicht in einem halben Jahr sieht es vielleicht noch ähnlich aus, wenn wir alle zusammen wieder kämpfen. Aber von außen, wir haben den gleichen Raum und so. Und wenn wir das wirklich uns überlegen, ist eben, darum ist die Kontemplation von der Vergänglichkeit tönt ein bisschen frustrierend und traurig. Aber ich finde es besser, statt Vergänglichkeit zu sagen, von der Veränderlichkeit. Es ist von der Wandlungsfähigkeit. Es ist permanenter Wandel. Und das Greifen ist eigentlich dort, wo ich möchte, dass es so behalten, wie es jetzt ist. Und das ist per se eben ein nicht erfolgreiches Unterfangen, weil es uns eben verändert, inklusive uns selber. Und darum ist die Betrachtung, und das ist auch ein ganz wichtiger Teil in buddhistischer Kontemplation, die steht ganz weit vorne, wirklich sehe vom Bedingten, entstehen und vergehen. Und indem ich das zutiefst sehe und ein Stück weit akzeptiere, klingt es mir eher loszulassen und für dann das auch klar zu sagen, es geht nicht darum, sagen, den Hund nicht zu genießen. Oder? Mhm. Den Schokikuchen nicht zu genießen, die warme Dusche, das tolle Gespräch, die sexuelle Begegnung oder was auch immer, und das selbstgefährlich zu werden. Es geht einfach darum, nicht festhalten zu wollen, sondern wirklich dann, wenn es ist, zutiefst genießen, im Wissen darum auch, dass es wieder vorgeht.
Das erinnert mich einfach, als meine Kinder klein waren, so fünf, drei, wo ich fand, das ist der Moment. Also, das sollte es eigentlich immer bleiben, weißt du, ja, also, kleine Kinder sind lieb, und so finden dich die tollste Farbe. Oder? Und da fand ich, das hätte ich am liebsten gehabt, oder? Ja. Also zum Glück ist es nicht so geblieben, das wäre ja nicht gut, wenn es so würde noch sein. Oder?
Ja, da bin eben da eine Ferienwoche oder was auch immer. Ich merke, ihr dann vergellen wir uns schon das Erleben jetzt oder häufig, die man das, was wir jetzt geniessen könnten, vergellen, weil wir Angst haben, es von Gott oder wenn es halten. Das passiert uns ganz, ganz häufig. Oder man denkt, ich könnte noch etwas Besseres erreichen, als das, was man jetzt hat, und genieße es gar nicht, was man jetzt hat. Und das ist das permanente Vorwärtsfallen, entweder so griffen, anhaften, jetzt hier in diesem Text gemeint, oder weg haben wollen, auch dass es so geht, oder eben schon etwas anderes haben wollen, was gar nicht da ist, und bin gar nie mit dem, was eigentlich ist. Und das ist gemeint mit bei oder einfach mit so sein. Einfach mit dem sein, was es jetzt ist, auch mit dem, dass es so geht. Und je mehr uns das natürlich glückt, desto mehr sind wir mit dem in Lot. Und auch jetzt kommt so eine innere Beruhigung und dann ja, und um den Frieden. Das ist dann mit dem Inneren zu diesem Frieden gemeint. Ja.
Ein schönes Bild, das ich mal bekommen habe mit Loslo, ist von einem Naturheilarzt und Bergsteiger. Und der hat gesagt, er sei auf das Buch gestoßen, das Lola-Prinzip. Und dann hat er gedacht, ja, sei ich. Oder wenn ich loslo am Berg, dann gehe ich ab. Und dann hat er ein bisschen darüber nachgedacht und hat gesagt, ja, aber und wenn ich nicht loslo, komme ich keinen Schritt vorwärts.
Genau.
Ach, ich
finde das noch schön. Genau. Das ist etwas, was man in der Gehmeditation beobachten kann. Oder beim Schnaufen. Wenn ich nicht mehr ausschnaufe, dann ja, ist es schwierig, oder? Also ich muss ausschnaufen, loslassen, um wieder einschnaufen zu können. Oder ich muss einen Schritt loslassen, damit ich wieder weitergehen kann. Das ist etwas, was man in der Gehmeditation oder in der Atemmeditation beobachten kann. Jede Ausatmung erfordert eine Einatmung und umgekehrt. Es ist wirklich ein Prozess. Das sind so Mittel, wo man das kann, zu versuchen zu beobachten. Und mit dem auch in ein inneres Okay zu kommen, das ist eigentlich das Schwerste. Intellektuell uns ist es so sehr bewusst, aber mit dem auch im Frieden können sein, dass mein Leben von Gott und der heutige Oben und der morgige schöne Freitag und so mit dem wieder können sein. Das ist so, was uns schwerfällt. Und weil es uns so schwerfällt und dass wir das Muster vorgreifen und anhaften, verstricken wir uns in permanente Abwehrhandlungen. Und das gibt in der Summe das Korsett, was uns ganz schwierig gefällt, eben in einfach so sein zu kommen. Eigentlich ist es ganz einfach, aber weil wir so in diesem Korsett sind von Verhaltensstrukturen, fällt es uns so schwer, das ganz einfach zu machen. Frage oder Bemerkung oder Ergänzungswünsche.
Ich habe mal den ersten Punkt bei dieser Verantwortung und Selbstbestimmtheit, dass man das so gekommen mit, wenn jetzt irgendwas passiert von außen, also Leid irgendwie, ein Todesfall oder irgendwie, also es klingt ja so, wie wenn man selber was dazu könnte, wenn das eine oder das andere passiert. Dann versucht, wie man das denn einordnen wird.
Ja, also dort, wo ich es auch noch schwierig finde, ist dort, wo man sagt, okay, da ich jetzt so in Armut lebe oder da ich jetzt erkrankt bin, das habe ich auf mich eigens zurückzuführen. Dort wird es dann sehr deterministisch und eigentlich bist du selber schuld, dass du so erlebst und die Krankheit jetzt hast und so weiter. Das wäre aber ein bisschen eine pervertierte Sichtweise von dem. Was wichtiger ist, und das kann man wirklich erleben, ich meine, das weißt du bestens auch in seinem Beruf, es gibt Leute, die können, die einen haben die gleiche Krankheit, und zwar eine tödliche, schwere Krankheit, und die einen sind mit dem völlig im Frieden und die anderen nicht. Und die einen können völlig gelöst gehen und die anderen bis am Schluss nicht. Und eigentlich, die haben beide das gleiche schwere Los, aber wenn ich mit dem umgehe, und wenn ich das gleiche Los erlebe, und für die haben beide noch kleine Kinder oder weiß nicht was, das ist eigentlich tragisch, ist entscheidend, wie gehe ich jetzt mit dem um, mit dem, was nicht veränderbar ist. Ich kann das nicht stoppen, aber es kommt darauf an, wenn ich mit dem umgehe. Es ist primär das gemeint. Nicht, dass ich jetzt meine jetzige Krankheit mit dem verursache, sondern die Art und Weise, wie ich das, was mir von außen in dieser Bedingtheit, weil ich halt so als Mensch lebe, werde ich irgendwann sterben, das ist nicht zu verhindern, das ist einfach, ich weiß noch nicht genau wie, aber irgendwie wird das so sein. Und es geht eigentlich, das wird uns allen begegnen. Wir alle werden mal einen Verlust erleiden und wir werden wieder mal einen Partner verlieren, den wir jetzt haben und so weiter. Es geht jedem irgendwann so. Und es geht einfach darum, wie bin ich mit dem? Also ich bin mit dem, wenn ich eben so eine Existenz habe, als so ein menschliches Wesen, wie wir jetzt sind, bin ich einfach dem und dem unterworfen, mehr oder weniger stark. Und da kann ich mich gar nicht distanzieren. Es geht nur darum, wie stelle ich mich dem nicht vermeidbar. Aber es ist weniger damit gemeint, bin ich jetzt reich, arm, ein Mathe-Genie oder ich weiß nicht was. Es gibt schon auch Karma-Verständnis, das das mit ihnen nimmt. Der entscheidende Teil ist aber wirklich, wie ist mein inneres Erleben und dort kann ich Einfluss nehmen.
Was mir noch schwieriger dünkt, ist bei psychischen Krankheiten.
Ja.
Also wenn jetzt jemand eine Schizophrenie hat, ist sicher auch das persönliche Leben, also ist der Enthaltungsspielraum wahrscheinlich viel älter.
Das
oder schwere
so.
Depressionen.
Das ist ja so, darum, es wird auch klar gesagt, eigentlich darum ist eigentlich, wenn wir jetzt so wie wir jetzt sind, gesund sind, ist das ein ganz seltener Zustand von eigentlich Gnade. Also wir haben jetzt eine Möglichkeit, wie wir einen klaren Geist haben, einigermaßen gesund sind und können wir uns mit dem auseinandersetzen. Es gibt wirklich tatsächlich Menschen, die eingeschränkt sind durch irgendeine Krankheit und die Möglichkeit nicht haben. Der Glaube darunter aber ist, dass die Krankheit wie durch ein Bewusstsein darunter ist nach wie vor die Buddha-Natur. Also das in sich, im innersten Kern, das heilt, das Bewusstsein, das da ist, ist nach wie vor da. Aber es ist überlagert durch eine schlimme psychische Krankheit, die das verdeckt. Und damit ist der Freiheitsgrad dann gar nicht da, sich wirklich jetzt etwas miteinander zu setzen, wie wir jetzt machen. Schlicht
das
nicht.
Wäre zynisch, so etwas zu
sagen. Ja, da geht es nicht. Ja, man muss auch sehr aufpassen. Es ist einfach darunter, aber auch das Schlimmste irgendwie, das ist wirklich der Glaube darunter, das darf man einfach nicht zynisch brauchen, das ist auch gefährlich. So. Aber darunter ist wirklich ein Glaube, weil eigentlich die Sichtweise ausmacht, wie wir erleben, kann durch eine Änderung von der Sichtweise erleben, sich schlagartig ändern. Wenn ich dort einschränke, wo wirklich die psychischen Probleme, zum Beispiel wirklich durch einfach schlicht hormonelle Dysfunktionen und so, oder weiß nicht, was für körperliche Funktionen einfach gegeben sind, dort kann man dann höchstens versuchen, das ein Stück weit zu behandeln und dass der Geist die Möglichkeit kriegt, sich so mit dem auseinanderzusetzen, wie wir es jetzt machen. Aber da gibt es wirklich Einschränkungen, wo man sagen, ja, genau wie es das gibt, sind wir eben auch in einer Verfassung, wo das eigentlich ein unglaublich seltener Zustand ist. Das ist nicht selbstverständlich. Darum ist er eben auch einmal mehr zu nützen. Genau weil er so eigentlich ein Privileg ist. Das ist eine von den Grundkontemplationen, die erste. Es gibt so vier einleitende Kontemplationen im tibetischen Buddhismus. Und die erste ist, sich jeden Tag schon beim Aufstehen bewusst zu werden, hey, ich wache wieder auf. Ich bin präsent. Ich habe nochmal einen Tag von einem kostbaren Menschenleben, wo ich mich in die Richtung entwickeln kann. Das ist die erste Grundkontemplation. Schon beim Aufstehen. Es gibt das Bewusstsein, es ist selten. Und die zweite ist, es kann heute oben schon oder jetzt fertig sein. Ich kann ein Aneurysma, Hirnschlag und bewegen. Es ist das Ende. Also, weil das so kostbar ist und so bedroht, gilt es in diesem Moment zu nutzen. Das ist die zweite Kontemplation. Wenn man das nicht macht und dann bewusst sein, merke ich eben auch die Verantwortung und die Chance, die ich habe. Das kann belasten, es kann aber auch wirklich einem Kraft geben, an so einem Praxisweg zu bleiben. Die dritte Kontemplation ist, denn es ist alles bedingt, darum muss ich Einfluss nehmen. Und die vierte ist, ich kann Zuflucht nehmen zu Sachen, die mich dabei unterstützen. Und ein Teil von der Unterstützung ist, gehen wir jetzt nachher darauf ein, ist eben so Belehrungen. Ich kann eine Möglichkeit, und es geht, die Möglichkeit eigentlich zu nutzen. Und je bewusster einem das natürlich ist, desto mehr Push kriegt man überhaupt, bis etwas da zu bleiben. Wenn man das Gefühl hat, ich habe endlos Zeit und das ist gar nicht so ein Privileg, dann bin ich so einen Tag hineinleben. Und so wie er, es gibt so eindrückliche Lehrreden, wo man sagt, oder Vortrag, wenn er das wirklich bewusst ist, dass es würde in einem Tor brennen. Es ist so eindrücklich, was man jetzt für Chance hat und was es jetzt nutzen gilt. verstehe, sind das so vier vorbereitende Kontemplationen, die einem Kraft geben, dran zu bleiben.
Und wie findest du heraus, wo die Grenze ist bei dir? Also wo das kannst du sagen, jetzt da kann ich etwas selber machen und wo musst du sagen, da kann ich im Moment nichts selber machen? Also wie findest du
das? Ja, das ist, also da geht es auch darum, eine realistische Einschätzung von deinen Möglichkeiten. Und dort ist dann wirklich, und darum ist das so bei denen, magst du noch erinnern, vielleicht an Achtsamkeitstag und dem Vortrag über die vier Paramalihara oder göttlichen Verweilzustände, wie man sie ja sagt, das ist einer der Punkte davon, ist Gelassenheit. Ich kann so wieder etwas beeinflussen, wenn ich es kann. Und wenn ich es nicht mehr kann, geht es in Kombination mit den anderen Kombinationen, dass ich dem anderen wirklich das Beste wünsche und mir selber auch, dass ich mir wirklich unfreudig noch mitfreue mit ihm, dass ich ihm Mitgefühl habe, aber es geht dann wirklich so, dass ich etwas nicht beeinflussen kann. Das ist am schwierigsten bei ganz nahen Menschen, wo es nicht gut geht. Und dann kann ich alles machen, was ich kann, und irgendwann muss ich es loslassen. Und im christlichen Sinn würde mir dann sagen, ich nehme Zuflucht zu einem Heiligen oder ich bete zu Maria oder was auch immer. Und so eine ähnliche Zuflucht gibt es auch in der buddhistischen, aber das führt jetzt hier zu weit, dass ich mir wirklich eigentlich so versuche, auch etwas anzutrauen und zu sagen, dass ich kann nicht mehr. Helfen mir meine Freunde oder meine Lehrer oder Buddha oder Heiligen oder Jesus oder irgendetwas. Irgendwo übersteigt es unsere Kraft. Und ein Weg, der mit dem umzugehen, ist das einfach auch klar zu sehen und das andere ist, sich wirklich auch einfach auch ein Stück weit die Verantwortung abzugeben und andere beten, helfen mir. Seien das Menschen oder seien das irgendwelche Kräfte, an die man glaubt. Und das ist dann Zuflucht nehmen. Aber ich kann nicht mehr, ich habe mein Bestes gemacht. Und in dem Wissen darum kann ich aber auch loslassen. Ich habe das gemacht, was ich kann. Und das ist dann Gelassenheit. Ja, damit würde ich sagen, hören wir mal für heute auf. Am nächsten Mal werden wir uns, ich weiß gar nicht, mal schauen, wie ist das nächste Mal? Das nächste Mal werden wir ja eine Achtsamkeitsoben haben, wo wir einfach Zeit nehmen, um zusammen sitzen und zu meditieren, wo es also nicht ein Vortrag geben wird. Der ist am 9.6. Und da kann man einfach aber Fragen auch zu diesem Vortrag oder Fragen zu der Praxis, die kann man stellen. Es gibt immer die Möglichkeit, kurz über unsere Praxis zu reden, aber es gibt in dem Sinne wie heute ein Vortrag. Das wäre also am 9.6. Und dann erst nach der Sommerpause am 24.8. ging es weiter mit Provokation, Mitgefühl. Steht da auch etwas drin, mitfühlen, dann letzter Satz von Gendin Rinpoche. Was heisst das eigentlich, Mitgefühl? Und im übernächsten dann die noch größere Provokation, Hingabe und Segen. Und das geht ja gerade ein bisschen in deine Frage rein, Hingabe und Segen. Je nachdem, was man selber kann, ich einem sagen. Und ich frage, was heisst das? Schaut man dann hier an? Was ist da gemeint mit Sagen? Ist ein anderer, Hintergrund als jetzt im Christlichen. Sich etwas mal anvertrauen und Sagen suchen. Das war dann erst ab dem Oktober, dann geht noch eine Weile. Also das wäre so, das nächste Mal also, 9.6. Und schön, dass ihr gekommen sind. Die jetzt noch Lust haben, können noch bleiben, noch mal zum ein bisschen Tee, zum Plaudern. Und den anderen wünsche ich gute Zeit, vor einen schönen Freitag. Beim Rausgehen könnt ihr vielleicht auch mal ein bisschen schauen, da liegt das Buch, schaut es an, ist es nicht gedacht zum Mitnehmen. Außer es möchte jemand auslehnen, dann würde das geben. Aber ich möchte es dann wieder. Das hier kann man aber im Buchhandel bestellen. Ist wirklich einfach zu lesen. Ich habe ein anderes nebendran geredet von einem anderen, nicht Mahamudra-Meister, sondern noch lebenden Dzogchen-Meister, Dzogchen Rinpoche. Ist auch ein sehr lesenswertes Buch. Ich habe jetzt mal zwei mitgenommen, die ich sehr interessant finde. Lesenswert, auch leicht zu lesen, wenn ihr da Lust habt. Dann hat es noch ein paar Prospekte, könnt ihr euch auch bedienen, wenn ihr wollt. Und es hat auch das Kässchen, für das ihr etwas rein tun könnt für die heutige Oben. Und damit habe ich glaube alles gesagt. Und die, die das erste Mal da waren und möchten eingeladen werden, dass man nicht immer selber auf der Website schauen muss, können auf den Blog, der dort steht, die E-Mail-Adresse schreiben. Aber frei, dann tue ich oft immer, wissen ihr ja, die, die schon alle Mail kriegen, kriegt man oft immer Mail mit einer Erinnerung, muss man nicht so selber daran denken und kriegt auch wieder das Mail, wenn der Vortrag von heute zum Beispiel auf der Website ist und man kann dort herunterladen und sich dort noch eintragen, wenn man das noch nicht ist. Und damit wünsche ich euch schöne, hoffentlich erholsame, sonnige, gemütliche Freitage.
Danke.